Und wir bleiben auch gleich thematisch eigentlich zusammen. Ich habe nämlich eine kleine Geschichte von einem Klavier. Im Klavier, da gibt es ja die weißen Tasten und da gibt es die schwarzen Tasten. Und wer improvisiert, der spielt auf beiden Tastenarten wahrscheinlich. Aber die weißen Tasten sagten, wir machen das nicht mehr mit. Schwarze Tasten raus, wir brauchen euch nicht. Hey, was haben wir euch denn getan? Sagen die schwarzen Tasten. Wir machen uns doch schon ganz dünne. Ihr habt uns nichts getan. Ihr seid schwarz und wir sind weiß. Und das passt nicht zusammen. Wir wollen unter uns sein. Und wenn ihr nicht freiwillig geht, dann treten wir in Streik. Und außerdem fügte eine weiße Taste hinzu, billiges Holz, edles Elfenbein. Das passt doch nicht zusammen. Aber gab eine schwarze Taste zu bedenken, wir sind aus Palisander, das ist nicht so billiges Holz. Ja, okay, aber pappalapapp. Ihr engt uns ein. Ohne euch hätten wir viel mehr Platz auf der Klaviatur. Seht euch das doch an. Überall sind wir eingeschnitten. Hier ist kein Platz für euch. Moment mal, mischte sich eine alte Saite aus dem Bassbereich ein. Wir kriegen zusammen immerhin 12 Dur-Tonarten und 12 Moll-Tonarten hin und vieles mehr. Wenn ihr die schwarzen Tasten rausschmeißt, dann geht nur noch C-Dur. Und selbst bei A-Moll fehlt noch ein bisschen was. Ist das nicht ein bisschen eintönig? Na und? Entgegnet die weiße Tasten. Dur heißt hart. Und wir bleiben hart. Schwarze raus. Alles argumentieren half nichts. Die schwarzen Tasten wurden vertrieben. Die weißen hatten mehr Platz. Nur, bald wollte keiner mehr dieses Klavier hören. Es war doch sehr eintönig geworden. Es konnte keine gute Musik mehr machen. Bald stand es nur noch unbeachtet und verstaubt in der Ecke herum. Man kann mit dieser Einleitung natürlich viele verschiedene Themen starten. Ich will da auch gar nicht so sehr klären, was es mit dem Schwarz und Weiß auf sich hat. Da kommen wir noch zu. Aber eins ist schon mal am Anfang klar. Die Folge von Ausgrenzung ist Verlust. Und zwar Verlust von Vielfalt, von Klang und von Qualität. Habt ihr euch den Predigttitel mal angeschaut? Was kann ich von Pharisäern lernen? Jetzt würde mich ja total interessieren, welche Gedanken euch gekommen sind bei diesem Titel. Mag jemand sagen? Was erwartet ihr bei so einer Überschrift? Traut sie noch nicht so richtig herauszukommen? Was kann ich denn von Pharisäern lernen? Pharisäern. Ist ein provokanter Titel, nicht wahr? Ich bin auf diesen Titel nur gekommen, weil Jesus einen so provokanten Text gesagt hat. Wir lesen den gleich zusammen. Aber wenn wir heute das Stichwort Pharisäer fallen lassen, dann haben wir von vornherein negative Assoziationen. Pharisäer ist heutzutage ein Schimpfwort. Ja? Ungefähr gleichbedeutend mit Heuchler. Oder? Ist das so? Ja, wenn man jemanden als Pharisäer bezeichnet, es gibt ja so ein Getränk, das sich Pharisäer nennt. Ne? Kaffee mit Rum. Also Kaffee, der mehr ist, als er nach außen hin vorgibt. Oder was anderes ist, als er nach außen vorgibt. Pharisäer. Ich würde gerne mich mal mit euch ein wenig dieser Gruppen begegnen. Es gibt Vermutungen, dass die Berichte im Neuen Testament über die Pharisäer, sagen wir mal, einseitig sind. Denn aufgeschrieben wurde das Neue Testament ja viel später, nach Jesus. Also die Jünger haben ja erst einmal mündlich tradiert, was Jesus gesagt hat. Und als das Neue Testament geschrieben worden ist, da waren die Pharisäer gewissermaßen die Konkurrenz zur christlichen Gemeinde. Und vor allem in der Zeit nach 70 nach Christus, wo der Tempel weg war. Und sicherlich hat Jesus schon Kritik geäußert, aber dass sie uns so negativ vermittelt werden, könnte auch ein bisschen daran hängen. Wörtlich heißt Pharisäer tatsächlich Abgesonderte. Leute, die sich so herausgezogen haben. Und ich möchte mit euch gerne diesen provokanten Text lesen. Viele von euch haben den bestimmt schon mal gelesen, aber ich fand ihn immer schon mal provozierend. Matthäus 23, Mir geht es vor allem in Vers 3, aber ich lese mal ab Vers 1. Matthäus 23, 1 bis 3. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung und dort steht: Dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern: Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Und jetzt kommt die Provokation. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten. Denn sie halten selbst nicht ein, was sie von anderen verlangen. Und letzten Endes ist dieser Text und das Kapitel, das sich daran anschließt, die Ursache für, ich sag mal, unser schlechtes Bild von Pharisäern. Gerade so die nächsten Verse oder ab Vers 27, wo er von den getünchten Gräbern spricht, außen hui, innen pfui. Aber ich finde den Text an sich schon eine echte Provokation. Denn müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein, ja, dass wir sagen, ein Mensch oder jemand sollte beurteilt werden, nicht nach dem, was er redet, sondern nach dem, was er tut? Ist das nicht eigentlich so die Basis und auch das, was wir sonst lesen? Sind Taten nicht wichtiger als nur Gerede? Und jetzt dreht Jesus das um und widerspricht sich nicht Jesus sogar in den nächsten Versen, wenn er ab Vers 4 sagt, über das, was sie ja lehren, sie binden Lasten, die niemand tragen kann, auch sie selbst nicht. Und es geht auch mehrmals um Lehre, die er kritisiert. Das ist schon echt herausfordernd. Und dann sagt er, lernt von den Pharisäern, ja, hört ihnen gut zu. Ich würde gerne mit euch erstmal erklären, was sind denn überhaupt die Pharisäer, dann was die Kritik an den Pharisäern ist und dann eben diese letzte Frage aufgreifen, was kann ich denn nun nach dieser Aufforderung von Jesus von ihnen lernen? Und wir haben ja heute im Bibelgespräch uns schon ein wenig mit dieser Zeit nach dem babylonischen Exil beschäftigt. Und eigentlich sind hier zwei große Strömungen im Judentum, also grob zusammengefasst, die wir eben dann später auch noch bei Jesus kennenlernen, entstanden. Und eine davon ist das Pharisäertum. Und die Pharisäer, muss ich gleich mal sagen, waren eigentlich die Guten, wenn wir uns das heute anschauen. Denn dieses babylonische Exil ist eigentlich das Trauma in der jüdischen Geschichte. Sie wurden weggeführt, der Tempel wurde zerstört, alles ist zusammengebrochen, weil sie ja nicht treu waren. Und sie sagten, das passiert uns nicht noch einmal. Und jetzt haben sie aber gerade im Exil die Problematik gehabt, wie sollen wir einen Gottesdienst feiern ohne Tempel? Und an dieser Stelle ist gewissermaßen so die Geburtsstunde der pharisäischen Idee entstanden, zu sagen, wir finden unseren Kontakt zu Gott im Wort. In der strengen und konsequenten Bibellese, in der Bibeltreue, speziell natürlich die Tora, das war damals die Bibel, also Tora sind die ersten 5 Bücher Mose. Und aus dieser Bewegung sind die Schriftgelehrten und eigentlich die Bibelforscher entstanden. Und wenn wir uns das einmal so anschauen, dann müssen wir sagen, das ist doch echt was Gutes. Zu sagen, ich verlasse mich nicht auf irgendwelche äußeren Formen, auf irgendwelche Häuser oder irgendwelche Ämter, sondern wir gehen ins Wort. Und darüber hinaus waren die Pharisäer diejenigen, die eben gegen die Elite waren. Die gesagt haben, wir gehen in die Dörfer und lehren dort die Menschen. Wer die Schriftgelehrten und Pharisäer ist eigentlich das gleiche Wort. Also sind die gleiche Gruppe von Menschen immer gemeint. Und sie waren es, die in die Dörfer gegangen sind, den Menschen Lesen beigebracht haben, ihnen die Bibel nahegebracht haben, vermittelt haben, dass jeder in der jüdischen Gemeinde zu lesen hat in der Bibel. Dass es keinen Priester braucht in dem Sinne, sondern dass wir direkt ran können an das Wort. Gewissermaßen waren sie die Laienmissionare, die Leute, die Basisarbeit gemacht haben und die auch sehr an Mission interessiert waren. Ja, auch etwas, was sonst nicht viel aus vorkam. Das ist etwas, was Jesus nachher kritisiert, ab Vers 15, aber letzten Endes kann das ja nur kritisieren, weil die pharisäische Idee hieß, jeder kann Jude werden, jeder kann zu Gott kommen, und das Wort studieren. Das waren dann die sogenannten Proselyten, Leute, die sich bekehrt haben. Und da muss ich sagen, eigentlich waren das doch die Guten. Der Gegenpart, gerade auch in der Zeit, wo Jesus lebte, zu den Pharisäern und übrigens auch zu Jesus, waren die sogenannten Sadduzäer. Kann man ja auch häufig im Neuen Testament lesen. Die Sadduzäer, das war gewissermaßen die Sekte der Tempelpriester. Also die Gruppe, aus der sich Hohepriester und ja, sag mal so die obersten 10.000 des Volkes rekrutierten. Und die hatten genau den anderen Schwerpunkt. Die sagten, es geht alles nur um den Tempel, Zentralismus gewissermaßen. Hier ist das Entscheidende. Und die legten keinen Wert auf Bibelstudium für jedermann. Die legten Wert darauf, dass alle schön zum Tempel kommen, Tempelsteuer bezahlen und ihre Opfer darbringen. Die Sadduzäer waren es auch, die mit den Römern gemeinsame Sache gemacht haben. Denn man konnte natürlich in einer römischen Provinz nur dann in Führungsverantwortung sein, wenn man bereit war, Kompromisse einzugehen mit der Besatzungsmacht. Sie waren auch diejenigen, die in der Zeit, bevor Jesus kam, auch dieser, man nennt das Hellenisierung, also quasi den Einfluss von griechischen Gottheiten auf das Volk Israel ermöglicht haben. Also die Sadduzäer, das war schon schwierig mit denen. Theologisch waren diese beiden Gruppen auch sehr stark voneinander unterschieden. Und das, was wir heute als Christen aus dem Alten Testament nehmen und glauben und Lehre entnommen haben, das haben wir von den Pharisäern. Übrigens auch das heutige Judentum ist letzten Endes aus dieser pharisäischen Tradition entstanden. Die eigentliche Hochphase der Pharisäer war nicht zu Jesu Zeiten. Da waren es die Sadduzäer, und das kriegen wir ja mit, wo Jesus dann nach Jerusalem kommt, da hat er mit denen auch zu tun. Aber auf den Dörfern waren schon die Pharisäer dort. Aber diese Lehrautorität hatte zumindest zu Jesu Zeiten eigentlich die Sadduzäer, weil die den Tempel hatten. Aber als der Tempel weg war, haben die Pharisäer diese Rolle eingenommen. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit Jesus und den Pharisäern gewesen? Es gibt Ausleger, die sagen, eigentlich war Jesus selber ein Pharisäer. Zumindest, also nicht in dem Sinne, wie wir das heute füllen, sondern von der Theologie, von der Lehre und auch von seinem Verhalten. Jesus wird ja Rabbi genannt, kommt häufig vor im Neuen Testament. Lehrer oder Großer oder Geehrter. Und dieser Ehrentitel Rabbi, den führten Pharisäer. Die waren ja diejenigen, die gelehrt haben und Jünger um sich scharten. Jesus tat das, was auch die Pharisäer damals taten. Er zog von Dorf zu Dorf und lehrte das Wort, die Schrift und predigte, ja auch in den Synagogen. Wir haben davon viele neutestamentliche Berichte. Tatsächlich, zumindest theologisch betrachtet, sind sich Pharisäertum und Christentum durchaus nahe. Die wichtigsten Punkte wären zum Beispiel der Auferstehungsglaube. Das kommt ja auch im weiteren Verlauf der Bibel häufiger vor. Paulus zum Beispiel wird einmal vor den Hohen Rat zitiert, er hätte da irgendwas Schreckliches gemacht, und er sagt, ja, eigentlich stehe ich hier nur, weil ich an die Auferstehung glaube. Bums hat er diesen Hohen Rat in zwei Teile geteilt, weil die Pharisäer sagten, ja, das glauben wir ja auch. Ich kann an dem gar nichts Schlechtes finden. Und dann hatten die sich in der Wolle. War natürlich ein schlauer Schachzug von Paulus, der ein Pharisäer war. Das heißt, eigentlich, ich sage mal, von ihrer Grundlage her waren die Pharisäer die Guten. Und trotzdem gibt es ordentlich Kritik. Denn, und das war schon so zu der Zeit Jesu, die Pharisäer waren die weißen Tasten im Klavier. Ihnen ist, ich sage mal, ihr guter Ansatz, ihre gute Grundlage, ihre gute Schriftkenntnis zu Kopfe gestiegen. Bestimmt nicht alle. Jesus hat ja immer wieder auch Kontakt mit Pharisäern, ist bei ihnen zu Hause zu Gast. Er hat sich ja nicht völlig von ihnen getrennt. Und wir lesen ja auch im Neuen Testament von vielen frommen Pharisäern, Nikodemus, Josef von Arimathea, Paulus und noch viele andere, die tatsächlich auch Christus nachgefolgt sind. Aber manch einer, wahrscheinlich viele von ihnen, ja, die wussten dann irgendwann zu viel. Und keiner von uns ist vor Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit gefeit. Und deswegen sagt Jesus, wenn wir eben unseren Predigtext weiterlesen, das ist das ganze Kapitel, gerade ab Vers 5, stellt er diese Selbstherrlichkeit und diese, ich sage mal, Hochnäsigkeit, dieses ich bin hier der Lehrer und nennt mich Meister und solche Dinge, das stellt Jesus da auch dar und sagt im Vers 12, alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Etwas, was eigentlich die Pharisäer wissen könnten und müssten, denn Nächstenliebe ist tatsächlich eigentlich auch ihre Lehre gewesen. Aber es ist halt auch schön, wenn alle einen hofieren. Und das kritisiert Jesus. Und in dem folgenden Kapitel konkretisiert Jesus jetzt seine Kritik an den Pharisäern. Es gibt dann 7 Wehrufe. Ich will das jetzt nicht alles lesen, wir können das mal so im Schnelldurchgang uns anschauen. Das erste Wehe, wo er sagt, wehe ihr Pharisäer und Heuchler, er sagt, ihr verschließt das Himmelreich für die anderen und selber kommt ihr auch nicht hinein. Im Grunde, ihr habt es übertrieben. Ihr habt die Ansprüche so erhöht, dass am Ende keiner mehr mit Zuversicht durchs Leben gehen kann. Und dann als zweites dieses Wehe mit diesem Missionseifer, wo wir sagen, an sich ist doch ein Missionseifer was Gutes. Und er sagt, ihr stellt mal weiß was an, um einen Proselyten zu gewinnen und am Ende macht ihr ihn schlimmer als euch selbst. Also im Grunde eine Potenzierung ihres Extremismus. Und im dritten Weheruf kritisiert er sie als blinde Blindenführer. Im Grunde geht es dort um Haarspalterei. Sie sagen so, wenn ihr beim Tempel schwört, dann bedeutet das nichts, aber wer beim Gold des Tempels schwört, der muss seinen Eid halten. Also so theologische Spitzfindigkeiten, die bei Lichte betrachtet erstens völlig unwichtig sind und zweitens die eigentlichen, ich sag mal, Bedeutungsverhältnisse auch durcheinander kriegen. Wenn man es übertreibt mit seiner Theologie, dann kann man bei solch einer Haarspalterei rauskommen und damit viel Unheil anrichten. Das vierte Wehe ist, dass er ihnen eigentlich vorwirft, dass sie ihre eigenen Werte nicht leben. Gesetzestreue ohne Nächstenliebe, ne? Kommt zweimal hintereinander, das ist dieses berühmte Zitat, ihr verzehntet Minze und Myrrhe und alle möglichen Küchenkräuter, überall wird feinsäuberlich 10% von abgeteilt für euren Dienst, aber Nächstenliebe, Barmherzigkeit beachtet ihr nicht. Und genau das Gleiche geht dann weiter, er sagt ja auch von ihnen, sie sind von außen gereinigte Becher, aber inwendig bleiben sie schmutzig. Und man sagt, wie absurd ist das denn, wenn ich einen Becher wasche, dann wasche ich ihn von innen vor allem, aus ein bisschen. Aber sie waren eben, sechster Weheruf, übertünchte Gräber, die nach außen einen tollen Schein hermachen wollten, die nach außen ihre Frömmigkeit gelebt haben, gelehrt haben, aber letzten Endes selber in ihren Herzen keine guten Gedanken mehr pflegen konnten. Und schließlich der letzte Weheruf, das würden wir heute mit dem Stichwort Geschichtsklitterung bezeichnen. Sie sagen, unsere Väter haben die Propheten ermordet, das würden wir niemals tun. Wir ehren die Propheten besonders. Aber letzten Endes, sagt Jesus, baut ihr auf der gleichen Denkart und Grundlage auf. Und tatsächlich war es ja auch so, dass die Pharisäer in ihrer großen Masse eben Christus nicht als den Gesandten Gottes erkannt haben. Das Interessante ist, und das sollten wir hierbei beachten, Jesus kritisiert keineswegs grundsätzlich den theologischen Ansatz der Pharisäer. Zum Beispiel die Auferstehungslehre ist tatsächlich etwas Besonderes und auch andere Dinge. Aber Jesus sagt, das, was ihr lehrt, das muss auch gelebt werden. Und Barmherzigkeit ist wichtiger als Schlachtopfer. Und das ist übrigens ein alttestamentliches Zitat. Jesus fordert echten Glauben, echt sein als gläubiger Mensch. Nicht eine wie auch immer geartet, schöne Fassaden nach außen aufrechterhalten und im Innen, ja, von Zweifel oder von Gehässigkeit zerfressen zu sein. Und genau das kritisiert er bei den Pharisäern. Nicht ihre Grundlage, ihre Schrifttreue, sondern dass sie nur nach außen hin herhalten. Dass sie ihre eigenen Werte von Demut und Nächstenliebe nicht gelebt haben. Aber wenn jemand einerseits eine gute Theologie hat, aber es nicht praktisch anwenden kann, was soll ich dann von demjenigen lernen? Jesus fordert uns dazu auf. Jesus fordert uns letzten Endes auf, an den Ursprung dieser Bewegung anzuknüpfen. Die klare Hinwendung zum Wort Gottes. Die Erkenntnis, dass jeder von uns kompetent und gerufen ist, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen und zu lesen und sich Gedanken zu machen. Gewissermaßen ein allgemeines Priestertum. Und dass das natürlich für die Sadduzäer eine Provokation war und die dementsprechend mit den Pharisäern nicht gut klarkamen und auch mit Jesus natürlich nicht, ist klar. Denn wenn ich ein allgemeines Priestertum, eine allgemeine Lehrautorität für die ganze Gemeinde verkünde, das bricht natürlich den Status eines Vorstehers, eines Predigers, wie auch immer, ganz schön ab. Da bin ich ganz bei Jesus. Hört nicht auf mich, lest in der Bibel. Allerdings sollten wir auch noch etwas mehr aus dieser ganzen Geschichte lesen. Die Pharisäer waren damals die weißen Tasten. Und heute? Heute sind die Pharisäer für uns die schwarzen Tasten. Gibt es das nicht auch bei uns? Erst recht, wenn wir erst einmal die Geschichte des Judentums in Europa oder in der Welt verfolgen, in der deutschen Geschichte, da waren wir die weißen Tasten und haben eine Schuld auf uns geladen, die wir nie wieder abtragen können, aus eigener Kraft sowieso nicht. Und wenn wir über Juden reden, dann sollten wir immer das im Hinterkopf haben, dass wir Verantwortung haben, sie zu wertschätzen und auf keinen Fall eine Spur von Ausgrenzung zulassen dürfen. Jesus fordert uns eben nicht auf, weil die Pharisäer genug Grund zur Kritik geboten haben, sie auszuweisen, abzugrenzen, wegzustoßen, sondern er sagt, die Juden und in ihnen ganz besonders die Pharisäer, sie gehören auch zum Plan Gottes für uns heute. Wir hätten das Alte Testament nicht, wenn es nicht die Pharisäer gegeben hätte. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Denn tatsächlich sind die Schriften des Alten Testaments erst 90 nach Christus, also nachdem der Tempel schon weg war, der zweite, in einer Konferenz von ja, gewissermaßen der Nachfolgeorganisation der Pharisäer in der Synode zu Jamnia überhaupt erst festgelegt worden und außerdem übermittelt worden. Der Text, von dem Luther das Alte Testament übersetzt hat, den hat er von den Juden. Die hatten diesen Kodex, Leningradensis, glaube ich, also aus Russland die Ecke, hat er von den Juden bekommen und übersetzt. Wenn wir anfangen, andere auszugrenzen, dann führt das zu Verarmung. Aber gerade die Andersartigkeit des anderen fordert mich heraus. Aber doch nutzt Gott diese Vielfalt, um in uns Erkenntnisse wachsen zu lassen. Manchmal einfach, weil der andere mich vielleicht auf Ideen bringt, auf die ich von mir aus gar nicht gekommen wäre, dass ich tatsächlich neue Erkenntnisse oder Ideen von dem, den ich so als schwarze Taste wahrnehme, mir liefert. Aber auch selbst wenn ich das ablehne, was der andere sagt, hilft es mir, die Auseinandersetzung mit dem anderen, meine eigene Überzeugung zu schärfen, mir meines eigenen Glaubens sicher und klar zu werden. Denn wir begegnen ja heute selten, ich sag mal, echten Pharisäern, also sprich heutigen jüdischen Gelehrten, sondern wir sehen ja manchmal den Pharisäer im Bruder und in der Schwester, die mit mir hier im Gottesdienst sitzen. Oder kennt ihr diese Gedanken nicht? Oh, der ist so gesetzlich. Oder oh, der ist ja gar nicht mehr richtig treu. Oder oh, wie heuchlerisch, wenn die anderen wüssten, was ich von dem weiß. Ja, wie heißt es schön? Wer von uns ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Manch einer denkt auch, ich bin ja von meinem Glauben so überzeugt. Und wenn der andere was anderes glaubt, dann muss der ja falsch sein. Aber wenn wir uns nur trennen und distanzieren, was bleibt am Ende übrig? Ein Klavier mit nur weißen Tasten? Eine homogene Gruppe? Etwas, wo ich nicht mehr hinterfragt werde? Ich garantiere euch, in diesem Moment werdet ihr geistlich verarmen. Jesus lädt uns ein, mit einem provokanten Text, uns gerade mit denjenigen zu beschäftigen und auf die zu hören, die so ganz anders sind als ich. Das ist herausfordernd. Aber Lernen vom Anderen und vielleicht auch manchmal Lernen am Anderen ist Gottes Einladung an dich. Gerade auch mit dem und von dem, der dir nicht passt. Der Apostel Paulus drückt es im 1. Thessalonicher 5 ähnlich aus in einem anderen Zusammenhang. Er sagt ab Vers 19, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Und jetzt kommt's, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Was kann ich also von Pharisäern lernen? Eine Menge. Die Pharisäer lebten in einer klaren Hinwendung an das Wort Gottes und das ist unser Maßstab. Kein Mensch, kein Prediger, kein Vorsteher. Das Wort allein. Und darüber hinaus ist gerade der so ganz andere, die schwarze Taste am Klavier, derjenige, der uns gleichsam, gleichermaßen fordert und fördert. Und in diesem Sinne, lasst uns gute Pharisäer sein. Amen.